Wir haben uns angefangen mit dem Vater unser zu beschäftigen. Wir haben uns beim letzten Mal das ganze Vater unser mal angeguckt, wie das aufgebaut ist und was wir aus dem Vater unser über das Gebet lernen können. Und ich habe drei große Gedanken aus dem Vater unser letztes Mal vorgestellt, die wir so mitnehmen können für unser Gebetsleben. Das erste ist, der Vater eröffnet uns eine große Freiheit im Gebet. Also wir haben eine Freiheit in der Gestaltung unserer Gebete. Das ermöglicht uns das Vaterunser, weil es uns dazu anleitet, überhaupt zu beten. Und dann eben in diese Eigenständigkeit des Gebets auch zu kommen. Das zweite ist, das Vaterunser rückt Gott an die erste Stelle. Die erste Hälfte des Vaterunsers beschäftigt sich mit Gott und stellt ihn in den Mittelpunkt, weil er der Mittelpunkt unseres Lebens sein soll. Aber genauso viel Raum gibt das Vaterunser auch unseren Bedürfnissen und Wünschen. Das sind die drei Punkte, die wir aus dem Vaterunser fürs Gebet mitnehmen können. Und ich möchte mich jetzt mit dem Vaterunser in kleineren Einheiten beschäftigen. Die nächsten Sonntage werden so aussehen, dass wir uns die einzelnen Hauptaussagen des Vaterunsers genauer anschauen. Das ist die Einleitung, um die es heute gehen wird, unser Vater im Himmel. Und dann sind es die sechs Hauptaussagen aus dem Vaterunser, die wir Stück für Stück uns angucken werden, sodass wir insgesamt dann 7 Teile haben über das Vaterunser. Sodass wir mal diese reichen Inhalte auch mal sehen. Nicht nur nachsprechen, sondern wirklich mal tief reingehen und zu fragen, was steckt da auch an Gedanken über Gott in diesem Gebet drinne? Heute beginnen wir eben, wie gesagt, mit dem Anfang, mit der Anrede, mit der Ansprache an Gott. Und für die Lesung, für die Textlesung müsst ihr heute sehr viel Geduld und Ausdauer mitbringen, weil die sehr lang werden wird. Die lautet, Vater unser im Himmel. Das ist der ganze Text für heute. Mehr ist es nicht. Ich denke, das kann man sich gut merken. Da kommt man gar nicht dazu, die Bibel aufzuschlagen, weil es schon vorbei ist, bevor man überhaupt den Text gefunden hat. Diese Aussage scheint uns so vertraut zu sein. Wenn wir das Vater unser beten, dann ist das der Anfang jedes Gebets. Jedes dieser Vater unser Gebete. Vater unser im Himmel. Scheint so selbstverständlich zu sein, was wir da sagen. Aber als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, und das ist ja, man merkt dann einfach, was für eine Tiefe auch doch dahinter stecken kann, wenn man anfängt, sich Gedanken darüber zu machen. Wenn man das eben nicht nur überliest oder nicht nur nachspricht, sondern wenn man mal fragt, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet eigentlich die Aussage Vater unser im Himmel? Und ich habe gemerkt, eigentlich steckt in dieser einfachen Aussage eine ganz tiefe Spannung. Eine ganz tiefe Spannung. Ist sie euch bewusst, wenn ihr euch das anschaut? Wir hatten das im Lied auch gerade auch. Manchmal übersehen wir solche Spannungen, wir überbrücken die durch unseren Glauben dann sofort. Aber im Lied haben wir Halleluja, unser König, Halleluja, unser Freund. Auch eine tiefe Spannung drin. Und hier ist sie auch genauso drin im Vater unser. Wir haben die Spannung zwischen Nähe und Distanz. Vater unser im Himmel. Das sind zwei Aussagen, die erst einmal relativ weit auseinanderstehen. Denn der Vater ist normalerweise, und ich gehe jetzt hier von einer intakten Familie aus, der Vater ist jemand, zu dem man eine enge Verbindung hat. Wenn es gut läuft, sieht man den fast jeden Tag. Hat Zeit mit ihm, der hilft einem vielleicht dann bei den Hausaufgaben oder geht mit einem in den Garten, geht spazieren. Natürlich arbeiten Väter, Mütter arbeiten auch. Aber die Zeit, die man dann zu Hause hat, da hat man eine enge Verbindung. Man teilt ein Haus. Aber der Himmel auf der anderen Seite, der Himmel ist unerreichbar weit entfernt von uns. Weit, weit weg. Ganz anders als der Vater. Und in seiner Ansprache hier, wo er uns das Gebet beibringt, verbindet Jesus beide Aussagen miteinander. Und ich möchte heute das Pferd, sage ich mal so, ein bisschen von hinten aufsatteln. Wir beginnen mit dem Himmel. Der Himmel, Frage, was ist der Himmel? Ist erstmal eine Ortsangabe. Im Himmel. Grammatikalisch gesehen eine Ortsangabe. Gott ist im Himmel. Das ist erstmal, wie gesagt, eine große Distanz. Wir haben keinen direkten Zugang zum Himmel. Wir haben einen Himmel über uns, den sehen wir. Früher dachten die Menschen, das ist eine große Schale, die über uns aufgespannt ist, oder ein Zelt. Da kommen wir nicht hin. Unendlich weit entfernt. Aber auch jetzt der Himmel, wir wissen ja, dass Gott nicht irgendwo auf einem Planeten wohnt, in einem Firmament über uns. Aber auch die Gegenwart, wo Gott lebt, ist auch erst einmal weit weg von uns. Wir haben da keinen direkten Blickkontakt, keinen direkten Zugang zu. Einer der bekanntesten Theologen, einer der größten Denker der Kirche, Karl Barth, der hat vor etwa 100 Jahren gelebt, hat ausgedrückt, und das war eine ganz neue Erkenntnis für ihn, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Das war eine ganz neue Erkenntnis für ihn, sich mal bewusst zu machen, wie weit die Distanz zwischen Gott und uns ist. Dass wir ihn nicht einfach vereinnahmen können. Dass da, er nannte das, ein qualitativer Unterschied ist. Ein Riesenunterschied in dem, wer Gott ist und wer wir sind. Und Luther hat den Begriff des, und jetzt für alle, die Latein können, des Deus absconditus geprägt. Wer hat Latein in der Schule gehabt? Wer traut sich das? Wer weiß das? Was ist der Deus absconditus? Das ist der unsichtbare Gott, der verborgene Gott. Das hat Luther sehr zu schaffen gemacht, weil Gott für ihn so weit weg gewesen ist. Bis er irgendwann verstanden hat, Gott ist nicht nur der absconditus, der verborgene Gott, sondern auch der Deus revelatus, der offenbarte, der gezeigte Gott in Jesus Christus. Aber das, was wir zuerst verstehen müssen, ist, ja, Gott ist verborgen. Gott ist erst einmal weit weg. Paulus schreibt das im ersten Korintherbrief. Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Keiner von uns kennt Gott wirklich. Keiner von uns kann Gott wirklich erkennen. Nur Gottes Geist kann ihn uns aufzeigen. Und das darf und soll in uns eine große Ehrfurcht wecken. Eine Ehrfurcht davor, mit wem wir es da zu tun haben. Dass wir verstehen, ja, da ist ein gewaltiger Abstand zwischen Gott und mir. Und deshalb braucht es uns auch nicht zu überraschen, wenn wir nicht immer alles verstehen, was dieser Gott an Wegen geht. An Entscheidungen trifft, an Plänen hat, dass wir seine Gedanken nicht immer nachvollziehen können. Das braucht uns nicht zu überraschen. Wer kann diesen Gott verstehen? Sagt auch einer der Psalmen, dass seine Gedanken weit über unseren sind. Wir können nicht immer verstehen, was Gott tut, und wir können nicht verstehen, mit wem wir es da wirklich zu tun haben. Paulus merkt auch diesen Unterschied zwischen uns und Gott, als er im Römerbrief schreibt, wer bist du denn, dass du als Mensch mit Gott ins Gericht gehen willst? Sagt etwa das Werk zu dem, der es geschaffen hat, warum hast du mich so gemacht? Also hier zeigt Paulus uns unsere Grenzen als Menschen und sagt, welches Recht haben wir, ein Urteil über Gott zu fällen? Welches Recht haben wir zu sagen, Gott, das hast du falsch gemacht? Oder wieso hast du diese Entscheidungen getroffen? Wieso ist das so, wie es ist? Wir haben kein Recht dazu, weil Gott viel größer ist, weil Gott weit weg von uns ist. Und wir neigen sehr schnell dazu, Gott ganz klein zu machen. Zu unserem Buddy, zu unserem Kumpel, zu unserem Freund, den wir irgendwie so Hand in Hand umarmen, ein Bierchen trinken gehen mit ihm. Gott ist unser Kumpel. Da kommen wir ganz schnell zu. Aber das, was die Bibel uns zuerst von Gott zeigt, ist, Gott ist weit weg von alledem, was wir uns vorstellen können. Gott ist, und das müssen wir uns mal vor Augen führen, Gott ist das Wesen mit unbegrenzter Macht. mit unbeschränkter Autorität. Nichts und niemand kommt Gott gleich. Keiner kann sich Gott entgegenstellen. Keiner kann ihm Grenzen aufzeigen. Keiner kann ihm sagen, so läuft das nicht. Alles, was Gott entscheidet, wird Wirklichkeit. Mit einem Wort hat er die Welt gemacht. Mit einem Wort kann er alle Elemente dieser Welt zerfließen und auflösen lassen. Gott ist ein Wesen mit unbegrenzter Macht und Autorität. Und damit ist er so weit weg von uns, wie wir das überhaupt nicht vorstellen können. Unendlich weit weg in dem, was für uns denkbar und begreifbar ist. Wie geht es dir bei dieser Vorstellung, wenn wir so über Gott reden? Was gehen dir dadurch Gedanken durch den Kopf? Fühlst du dich unwohl dabei, mit Gott so konfrontiert zu werden auf diese Art und Weise? Fühlst du dich unwohl, wenn du dir vorstellst, da ist ein Wesen mit unbegrenzter Macht, das alles tun und entscheiden darf, was es möchte, das alles tun und entscheiden darf mit dieser Welt, mit den Menschen, mit deinem Leben? Wenn du dich unwohl fühlst, dann ist das die richtige Reaktion. Das ist die angemessene Reaktion. Wir hier im demokratischen Westen haben ganz vergessen, was es bedeutet, einer Macht ganz ausgeliefert zu sein, ganz in der Hand einer anderen Person zu sein. Denken wir mal an andere Regionen dieser Welt oder an andere Zeiten, die hier auch in Deutschland geherrscht haben. Wenn man als Mensch einem anderen absolutistischen Herrscher, einem König oder einem Diktator ausgeliefert ist oder war, wie würde es dir gehen, wenn du vor diesen Menschen zitiert wirst? Würdest du dich wohlfühlen bei diesen Gedanken? Wir kennen das hier nicht. Wir gehen davon aus im Westen, dass immer noch die Gerichte am Ende alles klären und das zieht sich über Jahrzehnte, bevor irgendeine Entscheidung getroffen wird. Keiner kann mir einfach etwas tun. Schließlich habe ich Rechte. In anderen Gegenden dieser Welt hat man keine Rechte. Dort ist man ausgeliefert. Und wenn man vor so einem Herrscher zitiert wird, ich hätte Bammel. Jedes falsche Wort kann den Tod bedeuten. Jedes falsche Wort kann Gefängnis bedeuten. Nicht nur für mich, könnte auch meine ganze Familie betreffen. Wer weiß, was der von mir will? Und wer weiß, welche Laune der hat? Wer weiß, was der gerade zum Frühstück hatte? Vielleicht schlecht gegessen, hat Magenschmerzen und trifft Entscheidungen, die von großer Tragweite sind. Aber selbst bei einem guten Herrscher, also bei so einem absolutistischen, da haben wir Angst und Furcht, wenn wir vor ihm zitiert werden, weil alles auch grausame Entscheidungen für uns bedeuten kann. Aber selbst bei guten Herrschern, und es gibt viele und gab auch viele gute Könige, die trotzdem Macht hatten, Einfluss hatten. Und wenn man vor so einem guten König zitiert wird, auch da würde es mir unwohl werden. Selbst wenn ich weiß, der hält sich an Recht und Gesetz, der hat Gutes im Sinn, ist ein gerechter Herrscher. Und trotzdem würde ich diese Distanz spüren zwischen ihm und mir. Er kann Entscheidungen treffen, die von großer Tragweite sind. Auch wenn er es gut meint, aber ich hätte trotzdem Respekt, wenn ich vor so einer Person zitiert werde. Da würden mir die Knie schlottern. Das würden sie wahrscheinlich schon, wenn ich irgendwie hier vor die Kanzlerin irgendwie kommen würde, obwohl sie eigentlich nur eine Angestellte des deutschen Staates ist und in dem Sinne nicht wirklich höher gestellt ist als ich. Die ist nicht höher gestellt als ich, sie ist nur die Kanzlerin. Wir sind hier alle das Volk und trotzdem würden mir die Knie schlottern. Das ist Ehrfurcht. Ehrfurcht vor einer anderen Person, weil ich merke, da steht irgendwie eine Distanz zwischen uns. Und Ehrfurcht ist das, was wir vor Gott haben sollen. Nicht, weil er ein absolutistischer Herrscher ist, der willkürliche Entscheidungen trifft. Er ist ein guter Herrscher, ein guter König. Aber er hat enorme Macht. Und er hat eine enorme Herrlichkeit, die wir uns nicht vor Augen führen können. Und wir sollen und dürfen Ehrfurcht vor diesem Gott haben. Davor, wer er ist, was er darstellt. Und vielleicht sollten wir uns das manchmal neu vor Augen führen, mit wem wir es da zu tun haben. Nicht gleich versuchen, dieses unangenehme Gefühl gleich zu überbrücken, indem wir uns rein, ja, aber er ist ja auch mein Freund. Und er ist doch mein Kumpel und mein Papi. Sondern erst einmal zu sehen, er ist ein Wesen unbegrenzter Macht und Herrlichkeit. Und er ist so weit weg von mir als Mensch, dass ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ich habe meinen Präsentator vergessen. Kannst du die nächste Folie machen? Und deshalb können wir von dem ersten hier lernen, Gott ist im Himmel. Er ist unendlich anders und unvorstellbar groß. Er ist unendlich anders und unvorstellbar groß. Und das soll auch unsere Haltung ihm gegenüber beeinflussen. Wie wir ihm begegnen, wie wir über ihn reden, wie wir mit ihm reden. Das ist die Grundlage. Und erst wenn wir diesen Unterschied zwischen Gott und uns verstehen, wenn wir das annehmen, dass da ein Riesenunterschied ist, wenn wir uns vor Augen malen, wie groß Gott ist und wie weit entfernt er in jeder Hinsicht von uns ist, erst wenn das passiert, verstehen wir noch mehr, was die andere Aussage in dieser Einleitung für uns überhaupt bedeutet. Umso unfassbarer wird das, was wir im Vater unser beten dürfen. Und was das Vaterunser uns vermittelt. Denn das Vaterunser beginnt ja mit dem Wort Vater. Vater. So wie durch die Ortsangabe im Himmel eine große Distanz ausgedrückt wird, so wird das Wort Vater auf einer Beziehungsebene eine große Nähe ausgedrückt. Das Gegenteil von dem, was wir gerade gehört haben. Denn den Vater kennen wir normalerweise. Wir sehen ihn. Wir kennen seine Marotten, aber wir kennen auch seine guten Seiten. Wir wissen, ich darf zu ihm kommen. Auch wenn er vielleicht nicht immer Zeit hat, aber wenn er Zeit hat, dann kann ich bei ihm kuscheln, dann kann ich mit ihm toben, dann kann ich mit ihm spielen. Der Vater ist da. Ganz anders als eben das, was wir gerade gehört haben. Und Gott war auch schon im Alten Testament zum Beispiel als Vater bekannt. Das ist jetzt keine neue Sache, die jetzt mit Jesus begonnen hat, dass man sich Gott als Vater vorgestellt hat. Zum Beispiel im Psalm 103 lesen wir, wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Da haben wir wieder diese Spannung, die dort zur Sprache kommt. Diese Ehrfurcht vor Gott, aber eben auch als der Vater, der sich über seine Kinder erbarmt, der ein gutes Gefühl, einen guten Wunsch für seine Kinder hat. Und in Maleachi lesen wir, haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns alle erschaffen? Also auch da wieder das Gefühl dafür, wir haben es hier mit einem Vater zu tun. Das war schon im Alten Testament bekannt. Aber Jesus bringt jetzt durch das, wie er mit Gott umgeht, wie er zu Gott redet, eine ganz neue Dimension, einen ganz neuen Blick in diese Beziehung zu Gott hinein. Denn für die Israeliten war Gott der Vater des ganzen Volkes und aller Menschen. Aber da war noch nicht so dieses Gefühl dafür, dass er mein ganz persönlicher Vater ist. Dass man eine ganz persönliche Beziehung wie zu einem Vater mit ihm hat. Aber Jesus bringt jetzt dieses Bild hinein, indem er ganz oft zu Gott als seinem Vater redet, weil er sein Vater ist. Aber indem er das in dieses Gebet mit hineinnimmt, was wir so beten sollen, erlaubt er uns auch, Gott als Vater anzusprechen. Diese ganz neue Dimension reinzubringen, diese Nähe hereinzubringen in der Beziehung zu Gott. Aber dabei müssen wir auch verstehen, damals gab es ein etwas anderes Vaterbild als in der Gegenwart. Ich meine, selbst vor 100 Jahren war das Vaterbild hier noch anders, als es heute ist. dass Väter Windeln wechseln und dass Väter auch Elternzeit nehmen und dass Väter auch ganz anders mit ihren Kindern umgehen sollen und sowas wie Gefühle auch entwickeln sollen und so weiter. Früher war das ein bisschen anders, nicht überall. Das heißt auch nicht, dass die Väter ihre Kinder nicht geliebt haben. Aber das Verständnis von dem, wer man als Vater ist, war ein anderes. Das hat sich verändert. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht unser jetziges Vaterbild, was in der Gesellschaft transportiert wird, in die Bibel hineinlegen. Sondern wir müssen umgekehrt fragen, was für ein Vaterbild hat damals geherrscht, dass wir verstehen, was haben die Menschen gemeint und was hat Jesus gemeint, wenn er von Gott als Vater spricht. Wie war das Vaterbild damals? Damals gab es drei große Gesellschaften, die von Bedeutung sind. Die Juden in Israel, die Griechen und die Römer. Das war die Welt, die damals ganz stark geprägt hat, gerade die Menschen in Israel. Bei den Juden war der Vater der Priester in der Familie, der sich um die Gottesbeziehung gekümmert hat, der sich auch um die Erziehung der Kinder in religiösen Fragen gekümmert hat. Der Vater sollte seine Kinder erziehen in religiösen Fragen, sollte ihnen Gott nahebringen, von Gott erzählen, von dem, was Gott an Taten gemacht hat. Der Vater war auch die letzte Autorität in der Familie. Er hatte das letzte Wort in allen Sachen. Das beschränkte sich auf die Kernfamilie, auf die Mutter, also auf die Ehefrau und die Kinder. Und sobald ein Sohn verheiratet war und eine Tochter, waren sie aus dem Einflussbereich des Vaters herausgenommen bei den Juden. Da wurde der Sohn dann zum Vater mit Autorität in seiner eigenen Familie. Aber solange das nicht galt, solange das nicht passiert ist, war der Vater die letzte Autorität. Aber er hatte nicht unbegrenzte Autorität, zum Beispiel nicht über Leben und Tod. Bei den Griechen hatte man nicht so das Bild einer Familie, die so mit Vater, Mutter und Kindern war, sondern da hatte man den Begriff des Oikos, des Hauses. Und dazu gehörten auch die Diener und Sklaven und alle Angestellten und so weiter. Das war ein etwas mehr wirtschaftlicher Begriff. Aber auch dort hatte der Vater die Gewalt inne. Er war der Despot, so nannte man das damals, der Besitzer der Sachwerte. Über alle Sachwerte konnte er entscheiden. Er war der Oikonomos, der Verwalter, über die wirtschaftlichen Fragen. Und er war der Kyrios zu Hause, der Herr über das Recht, eben auch der Entscheidungen treffen konnte über die Familie. Aber auch er hatte keine unbegrenzte Autorität. Und doch war das eine gewichtige Rolle, die der Vater einnahm und für die er auch Respekt verlangt hat. Und bei den Römern war es am extremsten. Da war das älteste männliche Mitglied der Familie der Pater Familias. Der hatte Gewalt über alle Dinge seiner Familie, auch über die verheirateten Kinder. Die waren nicht aus seiner Herrschaft rausgenommen. Erst wenn er gestorben ist, ging diese Pater Familias Rolle über an den ältesten Sohn. Und der konnte sogar über Leben und Tod entscheiden. Er konnte entscheiden, ob ein Kind, das in der Familie geboren wird, angenommen oder ausgesetzt wird. Der konnte über das Leben und Tod der Sklaven entscheiden. Er hatte das Recht, jeden Sklaven zu töten. Das war kein Verbrechen, die Sklaven waren nur Sachwerte. Er konnte auch über Eheschluss, bei den Juden war das auch häufig und bei den Griechen, aber auch über Ehescheidung entscheiden. Er konnte jede Ehe in der Familie auflösen. Er hatte unbegrenzte Autorität in den Fragen seiner Familie. Enorme Macht. Also wenn wir uns jetzt fragen, was für ein Bild von Vaterschaft prägte das, was Jesus gemeint hat, natürlich müssen wir zuerst bei den Juden ansetzen, nicht bei den Römern oder Griechen. Also der Vater als der mit hoher Autorität und der eine gewisse Verantwortung auch für seine Familie hatte. Und das war eine doppelte Richtung, die es da gab. Es gab eine Verantwortung gegenüber dem Vater, nämlich ihm Ehre und Respekt und Gehorsam zu erweisen. Das war das, was der Vater erwarten durfte. Und dass man ihn nicht blamiert nach außen hin. Dass man alles tut, um die Ehre des Vaters zu schützen. Ehre, Respekt, Gehorsam war die Verantwortung der Kinder gegenüber dem Vater. Aber auch der Vater hatte Verantwortung gegenüber den Kindern. Nämlich Fürsorge und Schutz. Er musste für seine Familie sorgen, dass sie über die Runden kommt. Und er musste sie beschützen, dass sie funktioniert. Und er musste auch eben als Vater auch dafür sorgen, dass die Kinder eine gesunde Beziehung, ein gesundes Verständnis von Gott entwickeln, gerade bei den Juden. Und diese Vorstellung haben wir jetzt, wenn wir auch über Gott als Vater reden. Auch diese doppelte Richtung, das ist das, was dann mit transportiert wird in diesem Bild vom Vater, weil das damals selbstverständlich war. Unsere Verantwortung in Richtung Gott. Und da haben wir zum Beispiel in 1. Johannes 5 folgende Verse. Wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Seine Gebote sind nicht schwer. Also hier diese Selbstverständlichkeit, weil hier auch ganz viel, auch im 1. Johannesbrief von Gott als Vater die Rede ist, dieses Bild transportiert wird. Und diese Selbstverständlichkeit, dass in der Beziehung, in meiner Verantwortung gegenüber diesem Vater Ehre, Respekt und Gehorsam dazugehört. Und das Gleiche finden wir auch zum Beispiel in Matthäus. Da lesen wir dann, Meister, welches Gebot und Gesetz ist das Wichtigste? Da kommen Leute zu Jesus und fragen ihn das. Er antwortet ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit allen deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Und Paulus greift das immer wieder auf, dieses Doppelgebot der Liebe in Richtung Gott und den Menschen. Aber eben das, in Richtung Gott, Liebe, dass sich auch die Liebe, die sich eben bei Johannes ausdrückt, in dem, dass wir auf ihn hören, dass wir ihm Respekt und Gehorsam entgegenbringen. Und unser Glaube als Christen ist ja nicht, dass wir Gesetzestexte einhalten müssen. Wir müssen nicht Werke tun, damit Gott mit uns zufrieden ist. Darum geht es nicht. Aber trotzdem, dass wir auch ernst nehmen, was Gott für uns an Gedanken hat, an guten Grundsätzen hat. Er gibt uns gute Grundsätze, weil er unser liebender Vater ist. Ich als Vater habe auch gute Wünsche für meine Kinder. Ich wünsche ihnen niemals etwas Schlechtes. Aber ich habe manchmal schlechte Ideen, wie das aussehen kann. Und habe manchmal schlechte Gedanken, die ich weitergebe, schlechte Aussagen, die ich mache, die Kinder falsch zu prägen. Ich setze das nicht immer gut um. Aber meine Absichten sind gut. Und bei Gott ist beides vorhanden. Seine Absichten sind gut. Und seine Gedanken, die er uns weitergibt, seine Umsetzung ist auch gut. Und da ist es die Herausforderung für uns, das ernst zu nehmen. Gottes gute Gedanken für uns ernst zu nehmen. Sie auch in unserem Leben umzusetzen. Sie nicht einfach beiseite zu wischen. Wenn es um unseren Umgang mit Geld geht, ernst zu nehmen, welche Prinzipien Gott uns da festgelegt hat. Wenn es um unsere Beziehungen untereinander geht, zu unseren Eltern oder zu unseren Kindern, das ernst zu nehmen, auch hier in der Gemeinde. Wenn es um unsere Ehebeziehungen geht, wenn es um Sexualität geht, auch welche Grundsätze Gott dort festgelegt hat, weil er weiß, was für ein Riesenbereich das ist. Wenn er sagt, dass Sexualität in die Ehe gehört. Das sind Gottes gute Gedanken für uns, die uns helfen sollen. Und dass wir das ernst nehmen. Wenn er uns sagt, dass die Ehe auch etwas ist, was ein Leben lang halten soll. Auch das ernst zu nehmen und nicht einfach zur Seite zu wischen. Alle guten Gedanken Gottes, die er uns in seinem Wort niedergeschrieben hat, die er uns gegeben hat, dass wir uns daran orientieren können, um ein gutes Leben zu gestalten, das ernst zu nehmen und umzusetzen in unserem Leben. Aber es ist eben nicht nur eine einseitige Sache, dass Gott unser Vater, sondern es ist eine zweiseitige Sache. Wir geben ihm Ehre, Respekt, Gehorsam und er gibt uns Fürsorge und Schutz. Und auch das sehen wir zum Beispiel in Matthäus 7, wo er eben Jesus, Gott, mit uns als Vätern vergleicht. Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Und an anderer Stelle heißt es, all eure Sorge werft auf ihn. Also das, was im zweiten Teil des Vaterunsers durchkommt. Wir dürfen unsere Bedürfnisse bringen. Wir dürfen unsere Wünsche bringen. Und Gott nimmt das ernst. Er möchte sich um uns gut kümmern. Er möchte für uns sorgen. Er möchte uns geben, was wir zum Leben brauchen. Er möchte auf uns aufpassen. weil er unser liebender Vater ist. Das gehört mit dazu. Das ist sein Beitrag, den er leistet in diese Beziehung zu uns. Indem wir also Gott unser Vater nennen im Gebet, klären wir eben unsere Beziehung zwischen Gott und mir. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Und wir erinnern uns dann aber auch an unsere Verantwortung, an das, was das bedeutet, dass er unser Vater ist, welche Konsequenzen das auch mit sich bringt. Das steht uns dann immer wieder neu vor Augen. Aber genauso erinnern wir Gott in einer gewissen Hinsicht, er braucht die Erinnerung nicht, aber das ist eine Hilfe für uns, wir erinnern Gott auch an seine Verantwortung für uns. Und wir erinnern uns daran, was er uns zugesagt hat, was er sich selbst aufgebürdet hat. Gott bürdet sich Sachen auf und hält sich an seine Zusagen. Unser Vater. Und das bedeutet auch, er ist eben der Ursprung aller Existenz als Vater. Er ist der Ursprung allen Lebens. Er ist der Ursprung all dessen, was wir hier haben. Und daran erinnern wir uns auch und dass wir auch dankbar dafür sein dürfen. Aber unser Vater bedeutet eben auch, dass es nicht nur um unsere Beziehung zwischen mir und Gott geht, sondern auch unsere Beziehung untereinander. Unser Vater. Unser gemeinsamer Vater. Wenn Gott unser Vater ist, dann sind wir alle Geschwister. Dann sind wir eine Familie. Und auch das soll Auswirkungen haben auf unser Miteinander. Dass wir eben als Gemeinde, als Familie unterwegs sind. Wir erinnern uns an unsere Beziehung zueinander. Also wenn ich das Vaterunser spreche, dann sollte ich auch immer die anderen im Blick haben, vor Augen haben, die das gemeinsam mit mir sprechen, die an dieses gleiche Gebet auch denken, die diesen gleichen Vater haben. Die nächste Folie bitte. Gott ist unser Vater. Er ist immer nah bei dir und immer für dich da. Was für ein Gegensatz zu dem, was wir gerade hatten. So unvorstellbar groß und anders, so weit entfernt. Und hier heißt es, er ist immer nah bei dir und immer für dich da, weil er dein Vater ist. Unendlich anders und weit entfernt von uns. Diese Distanz wird durch die Beziehungsebene, dadurch, dass wir Gott als Vater sehen, überbrückt. Und er selbst überbrückt diese Distanz. Wir können das nicht. Er selbst tut es, indem er uns Jesus Christus schickt, der uns diese Beziehung vor Augen führt. Er macht es möglich. Und dass wir diese neue Beziehungsebene zu Gott verstehen dürfen, dass wir sie annehmen dürfen, das wirkt der Heilige Geist. Im Römer 8 lesen wir, denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, wie bei einem Willkürherrscher, so dass ihr euch immer noch fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, aber Vater. Das ist das, was diese Beziehung Gottes zu uns verändert, dass wir eben nicht zu einem Willkürherrscher kommen, vor dem wir uns fürchten müssen, sondern zu einem Vater, zu dem wir das auch sagen dürfen, Vater, der uns liebt, der für uns da ist. Und wieso dürfen wir Gott Vater nennen? Weil wir zu Jesus gehören. Und auch das sagt Paulus zwei Verse weiter. Sind wir aber Kinder, also Kinder Gottes, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, seine Geschwister, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Also wir haben Anteil an dem, was Jesus zusteht, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir uns an Jesus halten, wenn wir an Jesus glauben. Und so erleben wir hier in dieser Vaterbeziehung Gottes zu uns die Dreieinigkeit am Werk. Vater, Sohn und Geist. Alle drei. Und die Größe Gottes wird noch größer dadurch, dass Gott uns so nahe kommt, dass er uns zu sich kommen lässt, dass er uns nah sein möchte. Er hält uns nicht auf Distanz, er hält uns nicht weit weg von uns, sondern er schenkt uns Wege und Möglichkeiten, diese Distanz, die ja in der Natur der Sache zwischen Mensch und Gott liegt, zu überwinden. Durch die Beziehung zu ihm können wir diese Distanz überwinden. Die letzte Folie. Durch Jesus erkennst du im fremden Gott deinen liebenden Vater. Durch Jesus erkennst du im fremden Gott deinen liebenden Vater. Amen.